50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Guten Tag.
Moin, Stief.
Moin.
Was geht?
Ja, so einiges. Nachdem man wieder ein bisschen runtergekommen ist von dem, was sich ereignet hat, geht so langsam wieder mehr.
Was hat sie denn ereignet? Das hört sich an, da hast du schwer gelitten.
Wer jetzt gut zugehört hat die letzten Male, der wird festgestellt haben, dass wir so einiges vor der Brust hatten und noch haben. Und das Erste, was wir vor der Brust hatten, haben wir erfolgreich abhaken können auf der Liste, nämlich die Whisky Fair Rhein-Ruhr in Düsseldorf.
Ganz genau, richtig. Deswegen hatten wir ja speziell unsere letzte Folge, die Folge 46, aufgenommen über den tollen Pilz-Whisky, Hashtag Almdudler.
Ja, und ich habe es angekündigt, genauso kam es auch. Ich habe jetzt eine Flasche zu Hause.
Ich genauso, plus unsere beiden besseren Hälften haben auch noch beim Likörchen zugegriffen.
Was war das aber auch für ein Wahnsinnstag, ne? Also die Zeit ist vergangen wie im Flug. Die haben uns da rausgekehrt. Das hätte ich nicht erwartet, ne? Ich habe gesagt, ich war der festen Überzeugung, wir fahren da hin, gucken ein paar Stunden und fahren wieder. Und ehe du dich versiehst, fegen die dich da raus. Und du wirst echt angequatscht. Ja, das ist auch gleich vorbei hier. Bitte gehen Sie jetzt raus. Mhm. Ja, ruhig. Ich bin ja schon auf einem halben Weg. Da vorne ist die Tür. Alles ist gut. Nee, also damit hätte ich echt nicht gerechnet. Wir haben so unheimlich viele Menschen getroffen. Die Instagram-Stories haben, glaube ich, für sich gesprochen.
Ja.
Matthias von Whisky und Holz, David Gran von Maibar, Alex von Pilz Whisky war da, die Jungs von Thü Whisky waren da, mit denen haben wir lange und sehr erfolgreich gequatscht. Es ging echt drunter und drüber. Nicht zuletzt haben wir auch Pütti getroffen, Sebastian Püttmann von der Distillerie Kammerkirsch.
Genau, richtig. Also beziehungsweise vom Whisky-Händler Kammerkirsch, wo hinter mehrere Distillerien sitzen, zum Beispiel Tometten, zum Beispiel die Rothausbrennerei aus dem Schwarzwald, zum Beispiel auch Kingsbarns. Also da sind ein paar sehr mächtige Distillerien hinter, sowohl deutsche als auch schottische. Grund genug, um mal mit dem netten Herrn Sebastian Püttmann eine separate Folge aufzunehmen.
Ja, warum hacken wir jetzt so auf Pütti rum? Weil feststeht, dass er uns besuchen wird und dass er auch in unser Mikrofon reinsprechen wird.
Ganz genau, richtig. Da teilen wir uns das Mic. Es ist ja auch eigentlich ganz cool, dann nochmal mit einem Experten zu sprechen, weil unsere letzte Expertenrunde ist ja auch schon wieder ein bisschen was her, ne? Was war denn so der letzte externe Sprecher, den wir so bei uns hatten?
Ja, war das Philipp.
Das war Philipp von Whiskyfass, ne? Ja, letztes Jahr.
Unser Superlieferant, der uns mit unseren feinsten Destillaten für unsere Events, wie beispielsweise das bald anstehende Tasting, beliefert. Allerdings gar keine große Werbung jetzt mal an der Stelle. Wir sind fast voll, ne?
Ja, es ist voll.
Aktuell, das ist natürlich jetzt Aufnahmezeitpunkt vor Veröffentlichung dieser Folge, sind noch 2 Plätze frei. Es ist der absolute Wahnsinn. Ihr seid absolut durch, ihr Volk da draußen. Mhm. Wir hätten es nicht für möglich gehalten, aber doch über 2 Wochen vor Einsende- und Bewerbungsschluss ist tatsächlich das Tasting bis auf 2 Plätze ausverkauft. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns riesig auf das Event.
Ja, wirklich. Ja, wir haben gesagt, so bis Ostern gucken wir maximal in Bezug auf die Anmeldung. Die Folge rauskommen wird an Gründonnerstag.
Danach wird es auch nochmal ein Online-Tasting geben. Dann lassen wir uns aber ein bisschen Zeit mit. Es stehen noch einige andere Events an bis dahin. Von daher, das wird auch nicht das letzte Mal für dieses Jahr gewesen sein. Wir lassen es euch auf jeden Fall frühzeitig wissen. Erstmal stehen noch die Highland Games in Dormagen an. Mhm. Das wird auch ein feines Vergnügen, bei dem wir euch gerne empfangen. Wir haben noch einiges vor der Brust.
Das stimmt. Es wird nicht weniger, sondern eher mehr. Genauso wie die Füllstände in unseren heimischen Regalen.
Was wir noch vor der Brust haben, sind Destillate. Destillate, Destillate, Destillate. Yes. Nicht umsonst haben wir uns heute wieder in den Burchardt-Studios eingefunden. Das Arbeitszimmer, der Arbeitszimmer.
Ja.
Ich glaube, das ist eigentlich eher Aufnahmezimmer jetzt mittlerweile hier oben. Die Burchardt-Studios haben uns eingeladen, hier 2 Destillate in den Kopf zu füllen.
Ja. Das ist richtig. Und die Auswahl dieser 2 Destillate fiel uns verhältnismäßig leicht. Wir haben ja schon häufiger mal Nachzüglerfolgen gemacht. Aber heute kommt es zu einem weiteren ersten Male. Nämlich das erste Mal, dass wir 3-mal über die gleiche Destillerie sprechen. Ja, ist das verrückt? 3-mal.
Tatsächlich. Die bringen auch keine schlechten Sachen raus. Es ist für uns auch so eins der Anfangsdestillate eigentlich. Wer die ursprüngliche Folge davon gehört hat, der weiß, dass wir ganz zu Beginn schon damit in Kontakt gekommen sind, ganz zu Beginn unsere erste und ursprüngliche Folge dazu gemacht haben und sie dann nochmal rausgekramt haben. Das haben wir schon wieder. Warum tun wir das? Weil mit der Zeit einfach immer mal wieder davon etwas ins Haus geflattert ist. Weg aus Schottland, rein nach Irland. Ich finde, das kann man immer mal regelmäßig wieder machen. Irland ist es auf jeden Fall wert, sich dort mal blicken zu lassen. Hier und da gibt es auch eine kleine Neuigkeit, aber hauptsächlich soll es uns heute um diese zwei Destillate gehen. Es sind nämlich zwei elendlange Flaschen. Diese Dinger sind riesig, die passen nie in den Schrank. Die stehen bei mir auf dem Tisch, auf dem kleinen Tasting-Tisch vor meinem großen Whisky-Regal, weil sie in keines der Fächer reinpassen. Es sind zwei Flaschen Writer's Tears.
Yes, sind wirklich elendlich lang, diese beiden Miststücke. Schmecken aber umso besser. Sie werden nicht mehr so lange schmecken, weil das ist ja, wie gesagt, die dritte Nachzüglerfolge. Das heißt, die sind nach unserer letzten Writer's Tears Nachzüglerfolge erst im Regal gelandet, sind aber trotzdem schon massiv geplündert. Also so viel ist in den Flaschen nicht mehr drin.
Wie man gerade schon rausgehört hat, sie haben so ein bisschen diese typische Form, über die wir schon ganz am Anfang gesprochen haben. Beide lang, lange zylindrische Flaschen mit einem längeren Hals. Was ein bisschen auffällt, ist Destillat Nummer 1. Ist das Writer's Tears Copper Pot. Den kennt man, der Copper Pot ist genau. So das Standard-Destillat von Writer's Tears. Aber hier haben wir den Copper Pot mit Florio Marsala Cask Finish. Das heißt, der hat noch ein bisschen mehr abbekommen. Und was direkt auffällt ist, so ein kleines bisschen anders ist die Flasche schon.
Ja, sie ist anders. Und das liegt am Verschluss. Wenn ihr euch an Folge 5 erinnert, das heißt an unsere Ursprungs-Writer's Tears-Folge, da hatten wir auch schon ein Destillat, was mit einem Schraubverschluss verschlossen gewesen ist. Es war nicht der Copper Pot, sondern es war der Double Oak. Aber auch der war damals mit einem Schraubverschluss. Und ich krieg's nicht abgelegt aus meinem Hirn. Immer wenn ich einen Whisky schraube, denke ich immer, das ist Billo-Sprit.
Ja, aber ich glaube, als Destillateur denkst du dir, nee, wenn ich da was von halten will, dann muss ich dann Korken reinmachen. Und da hat man sich halt gegen entschieden, auch wenn es natürlich auf das Destillat überhaupt keinen Einfluss hat. Ähnlich wie das bei einem Wein auch ist. Es fällt aber auch noch auf, dass hier die zweite Flasche, die wir da haben, so ist wie die meisten, nämlich diesen eingelassenen Glastropfen oben auf dem Hals haben, hat der Marsala Cask nicht. Und auch unten das ins Glas eingelassene Writer's Tears, diesen Schriftzug, hat die andere Flasche auch nicht. Erfolgt. Also die sieht eher aus wie eine zugekaufte Standardflasche und die andere ist eine wirklich für Writer's Tears hergestellte Writer's Tears Flasche. Das passt auch zu dem Schraubverschluss. Das sieht eher aus wie eine, das könnte auch eine Weinflasche sein.
Das ist ja crazy. Ey, es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag an diesen blöden Flaschen vorbeilaufe und die bei mir im Regal stehen und jetzt kommst du hier in mein Arbeitszimmer.
Und hab direkt was zu meckern. Und beschwer mich direkt über deine Scheißflasche hier.
Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Wirklich
nicht. Ja, es ist tatsächlich so. Das macht einfach ein bisschen mehr den Eindruck, als wäre es von der Stange. Wobei gerade dieses Finish, ein schönes Marsala-Cask-Finish, das eigentlich gar nicht nötig hätte. Und auch die Kenndaten dieser Flasche eigentlich nicht, denn hat immerhin stattliche 45 Volumenprozent. Das ist eine 0,7er Flasche und ist weder gefärbt noch kühlfiltriert. Limitiert auf 750 Stück und du hast hier die wundervolle Flasche 452.
Yes.
Also mit den Rohdaten, das ist gar nicht so schlecht. Da kann man eigentlich mit arbeiten.
Definitiv. Es ist auch definitiv der erste Single Cask, den ich aus einem Schraubverschluss trinke. Weil ansonsten so die Blended Whiskys mit einem Schraubverschluss, sei es jetzt ein Tullamore oder ein Johnny Walker oder wie damals der Tenyaku aus Japan, aus unserer Japan-Folge, das waren immer alles Serienprodukte, die es immer gibt. Und das ist ein Single Cask. Das heißt, nur ein Fass, was einzeln abgefüllt worden ist, mit diesem schönen 12-monatigen Masala-Finish, finde ich schon ein bisschen eigenartig, aber auch einzigartig.
Ja, absolut. Und da hast du schon was ganz Zentrales erwähnt, nämlich 12 Monate Cask-Finish, was auch gar nicht schlecht ist. Also 12 Monate bietet einem genug Potenzial, um da ordentlich Geschmack rauszuziehen. Und vor dem Masala-Cask hat es in einem ganz normalen Bourbon-Fass gelegen.
Ja.
Also das ist dann eher standardmäßig. Man weiß, das finde ich immer ganz spannend, auch was das für ein Marsala Cask ist. Denn hier ist es ein italienisches Florio. Florio ist das Weingut auf Sizilien, aus dem dieses Fass stammt. Ja. Deswegen heißt der Florio Marsala Cask Finish, weil es eben aus dieser Winzerei ein Fass ist. Das heißt, das ist alles bekannt. Wir wissen sogar, dass es die Fassnummer 3498 war. Auch das steht drauf. Ist auch immer ganz fit, dieser Move. Und ansonsten kann man sich einfach überraschen lassen, was das Destillat außerhalb der Flasche so kann.
Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich habe den Wink mit dem Zaunfall auch verstanden. Italien und Irland. Ich biete dir an, den Geschmack jetzt aus der Flasche zu lassen. Es gibt keinen Plop.
Also reib nicht dreimal dran, dann kommt der raus.
Das ist doch kein Genie.
Gewissermaßen doch ein Geist. Das ist total unromantisch mit dem Schraubverschluss. Ne? So, so von der Geräuschkulisse her.
Mir hat das Plop gefehlt.
Ja.
Wunderschön, danke dir.
Schön ist, dass er, wie gesagt, nicht gefärbt ist. Das heißt, man kann ein bisschen drüber sprechen, wie er aussieht.
Ja, in unserer letzten irischen Folge konnten wir ja einfach nicht über die Farbe diskutieren, weil alles gleich gefärbt war. Aber dieses Mal haben wir Potenzial.
Da brauchen wir uns ja auch nicht großartig drüber auslassen, über das letzte irische Destillat.
Ja, wenn ich in die Farbpalette schaue, dann steht dort M6 gleich Safran. Also irgendwas zwischen Gold und Bernstein und Kupfer.
Und also, ich hätte es nicht besser sagen können, weil genauso ist es. Der ist relativ dunkel. Da hätte ich jetzt auch gesagt, also entweder hat der verdammt lang in einem Bourbonfass oder gekohlten Bourbonfass gelegen oder da ist was anderes, ein dunkleres Getränk mit drin gewesen, weil der hat eine schöne, kräftige Farbe. Und da freut mich wirklich, dass die natürlich ist, weil die sieht richtig cool aus. Die macht was her.
Ja. Ist auch ungewöhnlich, ne? Also nicht gefärbt, nicht gefiltert bei 45%.
Knapp an der Grenze, wo du sonst sagst.
Könnte auch vielleicht mal an kalten Wintertagen flocken.
Ja, ja. Also der ist halt hart an der Grenze. Der muss halt, glaube ich, schon arg kalt sein. Also die muss schon eher dann wirklich so in Sibirien im Kofferraum liegen. Nein, aber ja. So in der normalen Kellertemperatur, auch wenn es dann mal Winterzeit ist, wird das wohl eher nicht passieren mit 45%. Aber wenn, dann kann man es sicherlich zuordnen.
Ja. Ich finde, der Raum füllt sich direkt mit so einem sizilianischen Weingeruch. Das ist krass, oder? Ich habe noch nicht dran gerochen, aber trotzdem rieche ich schon so einen trockenen Wein.
Ja, bei mir ist es eher noch Whisky, der riecht. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was jetzt noch dazu kommt, wenn wir uns mal die Nase gönnen.
Schon eine gewisse Schärfe, muss ich sagen.
Ja, aber die ist schön eingebunden. Also ja, die hat er. Die hat er, da will ich gar nichts gegen sagen, aber da kommt auf jeden Fall schon eine fruchtige Note mit.
Ja, ja, ja. Die Frucht ist sofort da, schön traubig.
Ja, schön eingebunden. Bleibt ein bisschen im Hintergrund, die Schärfe kommt schon durch, das merkt man.
Hätte ich so von der Nase auf eher an die 50% geschätzt als 45?
Ja, da hast du recht, der riecht erstmal höher als 45.
Finde ich auch immer spannend, ne? Bei den irischen Destillaten durch das dreifache Brennen durch den Mix in diesem Fall aus Potstill und Single Malt, hast du einfach auch eine andere Nase. Das ist einfach anders als ein Scotch.
Absolut. Ich meine, du musst auch immer bedenken, dass es keine reine gemälzte Gerste ist durch diesen Potstill, der da mit drin hängt, sondern der Potstill an sich ja schon eine Mischung ist. Und da ist halt dann ungemälzte Gerste mit drin.
Ja.
Und das verändert natürlich den Charakter des Destillats und dann völlig richtig die Dreifachdestillation. Die macht es an sich freundlicherweise weicher gesagt. Der ein oder andere mag sagen, das raubt ein bisschen Geschmack durch das dritte Mal Destillieren, aber es ist halt vom Charakter her auch wirklich weicher,
ja,
weil vieles nochmal rausdestilliert wird, was sonst halt einen schrofferen und gröberen Charakter geben könnte.
Definitiv. Die Eheleute Rosemary und Bernard Walsh, die haben sich ja zum Ziel gesetzt, das perfekte irische Destillat auf den Markt zu bringen. Und denen war es auch eben wichtig, aus der goldenen Ära des irischen Whiskys dieses Prinzip wiederzubeleben, dass eben Potstills mit Single Malts verblendet werden. Also im Grunde haben wir hier ein Blended Whisky, allerdings aus der gleichen Brennerei, nur eben zwei unterschiedliche Alkoholiker mit einem Single Potstill und mit einem Single Malt, die miteinander vermählt worden sind.
Ja, richtig. Und dann habe ich hier so, es ist trotzdem eine obstige Fruchtigkeit im Geruch. Das schwingt ein bisschen Süße mit.
Ja.
Keine Zuckersüße, sondern wirklich so eine Apfel so eine Süße. Dabei bleibt das etwas Scharfe da. Es sind aber auch noch dunkle Beeren mit drin. Das spricht sehr stark für das Masala Cask. Und ich habe noch so was holzig-duftiges. Aber wirklich Holz, aber so duftend. Nicht wie ein frisches Holz, sondern eher so wie so ein Sandelholz. Eins, was so ein bisschen Aroma verströmt.
Ich weiß voll, was du meinst. Ich wollte die ganze Zeit Eiche sagen, aber ich wollte es nicht sagen, weil es das nicht trifft. Aber es ist definitiv was Holziges.
Ja, also da kommt schön Holz mit.
Schön, was sagt er? Sollen wir?
Ja.
Slantje. Also es ist der jüngste Writer's Tears, der den Weg in unsere Regale gefunden hat. Und den hatte Chrissy, glaube ich, mal im Angebot geschossen für wirklich einen fairen Preis, also für deutlich unter Marktpreis. Wenn man jetzt so reinschaut, dann bezahlt man ja gut und gerne über 50, manchmal 60 Euro dafür.
Habe ich auch gefunden.
Und sie hat den wirklich günstig geschossen. Und als wir den aufgemacht haben, war ich enttäuscht und dachte, oh, das ist aber so nicht so ein guter Writer's Tears. Vielleicht lag es am Schraubverschluss, vielleicht lag es am Copperpot, der ja, sage ich mal, der tiefstpreisigste aus der Core Range ist. Aber jetzt gerade schmeckt er mir gut.
Lass mich dir aber sagen.
Jetzt bin ich gespannt.
Nee, Preis-Leistung.
Ja.
Mir schmeckt er auch gut. Aber der schmeckt mir für 35 Euro gut.
Mhm.
55 bis 60, du hast vollkommen recht. Das ist der Marktpreis, wenn du ihn gerade bekommst, den
ja.
er kostet. Für 55 bis 60 hätte ich gesagt, der ist ein bisschen zu wenig komplex. Da schwingt ein bisschen zu wenig Aroma mit.
Mhm.
Der entwickelt für mich ein bisschen zu wenig im Mund und der ist relativ schnell wieder weg.
Ja.
Also der ist einfach ein bisschen zu schwach für 55 bis 60 Euro. Da gibt es halt wieder auf dem Markt und ich vergleiche das immer so ein bisschen. Wenn ich eine Summe X ausgebe, was bekomme ich für die? Und ja, für 55 bis 60 Euro bekomme ich einfach deutlich, deutlich, deutlich bessere Whiskys auf dem Markt. Für 55 bis 60 ist so fantastische Destillate.
Ja.
16-Jährige zum Teil. Auf jeden Fall 12-Jährige, die richtig gut sind. Der ist nicht schlecht, der schmeckt gut, gebe ich dir 100% recht. Es entwickelt sich erstmal die Fruchtigkeit. Man merkt, finde ich, das Triple Distilled sehr stark, weil der ist sehr, sehr weich. Der hat keine Ecken und Kanten. Der ist ganz butterweich, schon fast ein bisschen ölig. Entwickelt eine schöne Obstfrucht. Die Beere, die im Geruch, finde ich, noch ein bisschen dominanter ist, geht ein bisschen unter. Das Holz geht ein bisschen weg im Geschmack. Dafür entwickelt sich ein erdiger Ton. Der, finde ich, aber immer recht gut zum Fallobst passt. Es gibt so Apfelsorten, die gehen auch in die Richtung.
Ja.
Das passt dann sehr, sehr schön zum Obst. Und hinten raus geht das für mich so ein bisschen in Richtung Vanille, was auch sehr schön ist. Also ich habe hinten viel Vanille dann im Abgang, so ein bisschen mit dem Vanille so ein bisschen eher im Marzipan. Es geht halt in so einer Süßigkeitenrichtung dann hinten raus, finde ich.
Ja, aber die Beschreibung von dir passt jetzt aber nicht so unkomplex. Also da hast du ja schon richtig viel rausgeschmeckt, meine Güte.
Ja, aber das war alles eher, also ich finde, das kratzte alles eher ein bisschen an der Oberfläche und der Übergang war sehr schnell und fließend und dann war er auch schon wieder weg. Also der Abgang ist auch nicht lang.
Ja.
Der ist schon echt am unteren Ende von Mittel.
Mhm. Diese erdigen Töne assoziiere ich auch so ein bisschen mit Malz. Es ist ja verhältnismäßig wenig Malz drin, dadurch, dass wir eben auch ungemälztes Getreide hier verarbeitet haben. Aber das kommt so ein bisschen für mich mit. Und natürlich, wie gesagt, ganz, ganz dominant die Fruchtigkeit im Vordergrund. Das, was dann hinten raus bleibt, ist dann eher Fasseinfluss. Ganz bisschen diese Sprittigkeit, die ich auch in der Nase hatte, aber wirklich nicht negativ.
Ja, nee, das ist richtig. Also den kann man gut trinken. Ich finde, das wird auch mal Spaß machen, so den abends aufzumachen. Kann man sich gut mit dem hinsetzen. Er ist ein bisschen durch die Fruchtigkeit auch ein bisschen spritziger. Den assoziiere ich jetzt weniger mit Lagerfeuer, einer schweren Ledercouch oder so, sondern eher echt ein bisschen locker sommerlich das Ganze. Ich finde, aus einem Masala Cask hätte man etwas mehr rausholen können, gerade dafür, dass er 12 Monate drin gelegen haben soll, finde ich da den Einfluss nicht so groß, sondern eher wie ein gutes Grunddestillat, das ist wirklich ein ganz leicht, was eine Note mitbekommen hat.
Ja.
Aber gut, wer weiß auch zum wievielten Mal das belegt war, das Fass, da kannst du ja auch von viel bis wenig ist da ja alles Mögliche drin. First Fill hätte sicherlich mehr rausgeschmeckt. Wenn es das jetzt der Seventh Fill war, klar, dann ist das ein bisschen weniger. Das weiß man natürlich nicht.
Ja, ja, ist eine gute Frage, wie oft das Fass belegt war.
Also mein Fazit, guter Whisky, kann man gut trinken. Aber ich würde zuschlagen, wenn eine 3 davor steht. Dann würde ich sagen, den hole ich mir, weil es auch ein cooles, nicht allzu häufiges Finish ist mit dem Masala und der wirklich gut schmeckt. Aber ehrlicherweise, der ist mir nicht mehr als 40 Euro wert. Dafür ist er ein bisschen zu einfach.
Und wahrscheinlich würde ich dann sogar eher noch zu dem Red Hat greifen, als zu dem Masala Cask Finish. Ja. Dein Geburtstagsgeschenk, als du noch zarte junge 33 warst.
Das waren noch Zeiten. Da waren wir noch wild.
Glaub mir, deine Wildheit hast du nicht abgelenkt.
Oh, das ist gut. Du musst es wissen.
Ich weiß es.
Wenn das jemand weiß, dann bist du es.
Ah, herrlich. Was hat sich denn so an den Besitzverhältnissen getan? Gibt es Neuigkeiten von der Familie Walsh?
Es gibt Neuigkeiten.
Ja, schieß los.
Es gibt eine Neuigkeit. Tatsächlich ist das aber meines Erachtens so eigentlich die einzige. Das ist das Coole, wenn man das dritte Mal über eine Destillerie spricht. Man kann über die Zeit so ein bisschen beobachten, was sich tut.
Mhm.
Wir haben am Anfang schon gesagt, Bernard und Rosemary Walsh, die Besitzer, das Ganze wurde irgendwann verkauft, Teil der Amber Beverage Group, ist immer noch heutzutage Teil der Amber Beverage Group. Und sie hatten ja auch die Distillerie, diese wunderschöne Carlo-Distillerie, die sie verkauft haben.
Ja.
Und das ganze Destillat wird jetzt bei Middleton gebrannt,
genau.
Immer noch. Mhm. Aber die Amber Beverage Group hat ja, man erinnere sich an unsere letzte Folge über Writer's Tears, Folge 17, völlig korrekt, seinerzeit schon angekündigt, wir investieren 35 Millionen Euro in eine neue Destillerie, in der dann der Writer's Tears und ich glaube, die Irishman destilliert werden soll.
Ganz genau.
Und zwar immer noch in der Region Carlow. Da möchten wir uns neu aufbauen. Und das ist die Neuigkeit. Der Bauantrag wurde vom Country Council letzten Monat abgelehnt.
Was zur Hölle? Wie kann man den Antrag für eine Destillerie ablehnen?
In der Tat ist das so, dass das County Council von Carlow entscheiden musste und eben diesen Antrag, diesen Bauantrag, der 2024 schon gestellt wurde, jetzt im März 2025 abgelehnt hat. Mit verschiedenen Begründungen, unter anderem auch eine Begründung, die ich so ein bisschen ebenfalls aufbauend auf unsere letzten Folgen ein bisschen nachvollziehen kann, nämlich, dass sie durch die Bohrungen, die hätten stattfinden müssen, die kontinuierliche Wasserversorgung des Countys in Gefahr gesehen haben, gesagt haben, da könnte es zu einer Wasserknappheit kommen. Denn tatsächlich ist es so, das schwankt da ein bisschen, aber die inoffiziellen Infos sagen, dass ein geplanter Ausstoß von ca. 4 Millionen Liter im Jahr vorgesehen ist. Das ist eine Menge Whisky. Die brauchen eine Menge Wasser dafür, um das zu destillieren. Und man erinnere sich an die Folge, ich glaube, es war hier Glenfarclas.
Ja, genau, richtig.
Die einfach ihr Limit zum Destillieren erreicht haben, weil sie nicht mehr Wasser haben. Und natürlich haben die da jetzt auch ein bisschen Bammel, dass bei der Menge in der Region durch die Brunnen, die gebohrt werden würden, die Wasserversorgung des restlichen Countys gefährdet würde, weil die Destillerie so viel abzapft. Es ist aber noch nicht alles verloren. Die Emma Beveridge hat gesagt, wir gucken uns jetzt da die Bedenken und Fragen alle sorgfältig an, prüfen das, sind uns sicher, dass wir auf alles eine gute Antwort, gegebenenfalls eine Lösung finden und wollen dann einen neuen Bauantrag einreichen, hoffen, dass er dann durchgeht. Also man hat jetzt nicht die Flinte ins Korn geworfen, es ist nicht alles vom Tisch, es verzögert sich nur, also da wird wahrscheinlich 2025 und 2026 erstmal keiner brennen. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück und 2027 oder 2028 kommt das Ganze dann zustande. Aber man wird ihn dann wieder aufnehmen und wird dann die nächste Runde versuchen und drücken wir mal die Daumen, dass das dann durchgeht.
Ja.
Dann würde nämlich der Writer's Tears wie auch der Irishman nicht mehr aus der Middleton kommen, sondern er würde in seiner ureigenen Brennerei in Carlow gebrannt werden.
Ja, das hätte dieser Whisky auch definitiv verdient. Auch gerade mit Bernard Walsh als Mitglied der irischen Hall of Fame, Whisky Hall of Fame, als einer von nur drei Iren. Das hätte es schon verdient. Und zur Not, tja, müssen sie halt in seine alte Destillerie wieder umziehen, die ja auch noch gar nicht so alt ist.
Die auch sehr, sehr schön ist. Eben, muss man an der Stelle nochmal sagen. Ist eine richtig wunderschöne Destillerie.
Ja, da wird jetzt gerade dieser Busker gebrannt. Den haben wir mal, ich glaube, im Irish Whiskey Museum haben wir den getrunken. Ne?
Und
Also da gefällt mir der Writer's Tears aber besser als dieser
Busker. Ja, wir haben aber auch das Grunddestillat, also wirklich den günstigsten vom Busker. Die haben auch bessere Abfüllung. Haben halt den Fusel gekriegt da. Ne, das ist die Touri-Attraktion. Das ist nicht so, wie wenn du nach Piers Lions reingehst, sondern das ist halt in Dublin, das Whisky Museum ist eine coole Nummer. Kann man gut machen. Würde ich auch jedem empfehlen. Aber als Whisky-Trinker sollte man jetzt nicht erwarten, in dem angeschlossenen Tasting, das echt vergleichsweise günstig ist, dass man da jetzt Spitzen-Premium-Luxus-Destillate wie in unserem Online-Tasting vorgesetzt bekommt.
Boah, was für eine bombastische Überleitung. Herrlich.
Wir haben es viel Mühe mit der Auswahl gegeben. Ne?
Ja.
Fantastische Whiskys dabei, auf die ich mich echt freue.
Ja, natürlich nur Schotten. Ist ja eine Kaffeefahrt durch Schottland. Deswegen haben da die Iren nichts verloren. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir diese Serie weiterführen und auch mal eine Kaffeefahrt durch Irland machen. Eine Kaffeefahrt durch den Rest von Europa, eine Kaffeefahrt durch Deutschland.
Die Iren haben dort nichts verloren, die Euren schon.
Junge, Junge.
So ist es nämlich.
Herrlich. Ich glaube, wir kommen jetzt zu einem Destillat, was wie kein anderes so häufig in unseren Folgen besungen wurde. Weil immer, wenn es um abgefahrene Fassfinishes ging, haben wir immer den Eiswein-Finish vorgeholt.
Ja, es ist auch einfach noch krasser als der ganze Rest. Es ist einfach noch krasser als alles andere,
ja,
weil
wirklich
es ein Eiswein-Finish ist.
Und so oft haben wir schon davon erzählt, natürlich in beiden Writer's Tears-Folgen, aber auch in jeder anderen Folge, wo es irgendwie so um krasse Finishes wie Tequila oder so ging, haben wir immer das Eiswein-Beispiel gebracht. Und heute ist es soweit. Heute fliegt uns der Eiswein um die Ohren.
Heute ist es soweit. Warum ist das so was Besonderes? Es gibt einfach gar keine Eiswein-Finishes.
Ja.
Also wenn ihr jetzt guckt und ihr müsst schon verdammt genau gucken, dann findet ihr, vereinzelt kriegt man ihn sogar noch, findet ihr dieses Writer's Tears Eiswein-Cask-Finish und ihr findet einen Glen Breton, der rühmt sich damit, dass es das erste Eiswein-Finish war, das es je gab.
Okay.
Es ist ein kanadischer Whisky und dieser Glen Breton, 10 Jahre gereift, der ist auch in Eiswein Fässern gereift. Und die Bindung zu Kanada ist jetzt ein reiner Zufall.
Sicher?
Aber sie ist da, denn das ist der Writer's Tears Limited Edition Inniskillen Ice Wine Cask. Und der Kenner weiß natürlich sofort, ach hier Inniskillen, na sicher, sein kanadisches Weingut.
Mhm, richtig.
Also auch da ist der Bezug da.
Einer der besten Eisweine überhaupt, die es gibt. Also das ist wirklich ein Ding, das ist wirklich ein Name und gilt als Premium-Eiswein.
Mittlerweile ist das tatsächlich so, genau. Das war nicht immer so, mittlerweile ist das so. Die Flasche, das haben wir gerade schon erwähnt, macht einen hochwertigeren Eindruck. Sie ist etwas wuchtiger, etwas größer, hat eben diese ganzen eingelassenen Dinge. Das Etikett ist ein bisschen cooler. Wir haben einen schönen Korken mit einem Holzkopf.
Ja,
der Korken. Das ist immer ganz nett und passt perfekt zu dir.
Hm. Wie sehe ich aus wie ein Korken oder was?
Nee, mit dem Holzkopf. Auch hier haben wir ein Grunddestillat aus Potstill und aus Single Malt Whisky. Mhm. Haben ebenfalls eine Limitierung auf 600 Flaschen. Das ist diese Nummer 190 davon. Wir haben 46 Volumenprozent dieses Mal.
Yep.
Und ebenfalls nicht kühlgefiltert und auch nicht gefärbt. Wieder eine wunderschöne Farbe. Das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Und es gibt, glaube ich, schon mehrere Serien. Das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber hier steht überall die 08 drauf. Und oben am Hals steht auch Chapter 8.
Mhm.
Ich glaube, das ist die 8. Auflage schon. Also den scheint es regelmäßig zu geben.
Ja, das denke ich auch. Also auch wenn man im Internet recherchiert, es steht ja, wie gesagt, sehr transparent die Fassnummer auf dem Flaschenhals. Dann sind das unterschiedliche Fassnummern. Hier haben wir 1128. Da gibt es, wie gesagt, andere Flaschenzahlen. Das heißt, es ist auch nicht immer das gleiche Eisweinfass, was dann bis aufs Ende ausgelutscht wird, sondern da haben wir verschiedene Casks. Finde ich sehr schön.
Der Eiswein ist ja ein besonders süßer Wein.
Mhm.
Ein wahnsinnig süßer Wein.
Das passt wiederum zu dir.
Oh, jetzt tut mir der Holzkopf richtig leid auf einmal.
Ich weiß, dass ich einen Holzkopf
habe. Sag doch sowas nicht. Jetzt tut mir das leid.
Nein,
das alles gut. Mich entschuldigen. Mach mal die Flasche auf, dann fülle ich dir ein Whisky ein.
Siehst du, das ist
meine
doch,
Entschuldigung an dich.
Das ist doch ein faires Angebot, mein Lieber.
Ja, immerhin. Guck mal, das ist schon eine andere Nummer.
Fühlt sich irgendwie richtig an.
Hört sich auch schon viel besser an. Fühlt sich auch sehr richtig an.
Mhm. Was sagt die Farbkennung von dir als Farbexperten?
Der sieht sehr ähnlich aus wie der Masala Cask.
Ja, ne? Hätte original auch gesagt, auch Safran.
Ja, auch wundervoll. Ein schönes, dunkles Golden, das so dunkel ist, dass es schon arg in die Richtung Bernstein geht, aber noch kein Bernstein ist.
Mhm.
Eben das Mittelding, genau wie gerade eben.
Ja.
Und dadurch, dass er nicht gefärbt ist, ist es wirklich aus reiner Reifung, Holz und Fassart.
Ja, eine richtig schöne Apfelsaftfarbe.
Ich erwarte viel Süßes jetzt.
Das erwarte ich auch.
Das Cask-Finish.
Ich muss gestehen, ich war unartig. Ich habe gerade nach dem Plop schon mal am Korken geschnüffelt und das hat schon Hoffnung geweckt.
Okay.
Oh, krass, ganz anders.
Ja, komplett anders. Das finde ich auch angenehmer, wie ich finde.
Mhm. Riechst du diese sommerliche Spritzigkeit?
Ja, in der Tat. Du hast immer noch ein schönes Grunddestillat. Der riecht aber bei weitem nicht mehr so scharf, obwohl er ein Prozent mehr hat.
Mhm.
Der riecht viel, viel weicher, aber schön spritzig und da ist noch irgendwas anderes drin. Also die süße Note ist da, der riecht süßer, aber wirklich, der ist eher zuckrig süßer. Nicht nach so einer Obstfruchtigkeit, nicht nach so einer Obstsüße.
Ja, könnte auch daran liegen, dass wir neulich einen Champagner-Finish probieren durften. Ich habe so ein bisschen eine Champagner-Assoziation.
Ja, ich habe eine helle Traube auf jeden Fall, so eine helle Weintraube.
Mhm. Aber die leicht prickelt. Dieses spritzig prickelnde, das irgendwie bin ich voll bei einem Perlwein oder so.
So schön hat geprickelt in deinem Bauchnabel.
Wenn du möchtest, kriegst du gleich einen Bodyshot. Das ist das geringste Problem. Ist reichlich vorhanden von dem Body. Oh, schön in der Nase. Ich finde, der ist sehr geradlinig. Der entwickelt sich nicht unfassbar krass stark in verschiedene Richtungen, aber du hast eine sehr starke Geradlinigkeit in diese helle Traubigkeit.
Ja, was ich verrückte, der ist, die Note, die ich meinte, in dem Süßen, das ist so ein bisschen würzig. Weniger fruchtig, bisschen Weintraube, dieses helle, aber auch würzig, nach hellen Gewürzen so.
Ja, bin ich bei dir.
Helle Gewürze, damit meine ich, das geht so in so eine, das ist blöd, aber in so eine mediterrane Richtung irgendwie, ne? Das ist jetzt kein, weiß ich nicht, kein Paprikapulver, sondern...
Ja, nee, das ist nicht orientalisch würzig, sondern mediterran würzig, das stimmt schon.
Inniskillen, ein kanadisches Weingut, haben wir gesagt, ist gar nicht so alt, gibt es nämlich seit den 70er Jahren.
Oh, das ist aber echt jung.
1974 gab es da die erste Pflanzung. Mit Wein war gar nichts in Kanada. Da war gar nichts. Und das zeigt sich auch dadurch, dass 1974 die erste Pflanzung war und die zwei Gründer, das war ein Duo, 1975 die erste Weinlizenz seit der Prohibition in Kanada bekommen haben.
Krass.
Also das ist die erste, die seit den 20er Jahren dann wieder ausgegeben wurde. Und das waren die Herren Donald Giraldo und Karl Kaiser.
Karl Kaiser.
Karl Kaiser, das ist kein berühmter Wrestler. Das könnte man direkt meinen. Nein, Karl Kaiser war wirklich ein Winzer aus Deutschland, der in die USA ausgewandert ist mit seiner Frau und der dort mit dem Donald Giraldo zusammen dieses Weingut bepflanzt, gegründet und fortgeführt hat.
Das ist sehr schön.
Und das so erfolgreich, dass sie nicht nur die ersten Winzer waren, sondern du hast das gerade eben schon richtigerweise anklingen lassen, somit einen der berühmtesten und besten Eisweine hergestellt haben, was dann darin gipfelte, dass sie 1991 den Grand Prix d'Honneur auf der Vin Expo in Frankreich bekommen haben.
Okay.
Das heißt, auf einer Weinexpo in Frankreich, in dem Weinland, kommt ein kanadisches Weingut und räumt diesen Preis für den besten Eiswein ab.
Chapeau.
Und seitdem haben sie auch einen entsprechenden Ruf und sind bekannt für einen Eiswein. Die haben ganz viel gemacht, das finde ich dann toll. Die haben eine Winzerschule gegründet in Kanada, um neue Winzer auszubilden. Mhm. Und zählen halt auch wirklich bis heute zu den Premium-Eisweinen der Welt. Der Hof hat sich also bis heute durchgezogen. Es gibt sie entsprechend immer noch. Und so hat Writers Tears dann irgendwann gesagt, Mensch, Freunde, Eiswein könnt ihr, Whisky können wir, lasst doch mal zusammen. Und ja, riechen tut das schon mal gut, aussehen tut das auch gut.
Tut es.
Ob das auch so gut schmeckt?
Ganz bestimmt. Gerade eben Irland und Italien, jetzt Irland und Kanada. Ich würde sagen, wir stoßen an auf Herrn Karl Kaiser und lassen uns das schmecken.
Prost, Karl.
So oft wir ihn besungen haben, diesen Eiswein-Finish, so geil schmeckt er jetzt auch gerade.
Er ist sehr lecker, er ist wirklich süß. Er ist sehr süß. Also da hat er uns echt nicht enttäuscht. Das ist ein sehr süßer Whisky.
Hast du vollkommen recht.
Auch da, wie im Geruch, nicht fruchtig süß. Ich habe nicht viel Frucht. Die Weintraube bleibt da. Aber Weintrauben, die, weißt du, es gibt ja die, die schmecken so ganz intensiv und die, die schmecken nur so leicht. Und das ist wirklich ein leichter Geschmack davon, aber eine wirklich zuckrige Süße dazu.
Ja.
Die ist gut, die ist schön eingebunden, die ist nicht übertrieben. Mhm. Und du merkst nichts von den 46%. Der könnte beim Trinken auch 40% haben.
Ja.
Ist aber schön, dass er 46 hat, das transportiert das nochmal ein bisschen. Die Würzigkeit, die ist ein bisschen weg, weil der einfach sehr weich und mild ist. Mhm. Sehr harmonisch rund. Heißt aber auch, da kommt nicht viel anderes, finde ich.
Nicht viel. Ganz hinten raus hast du so ein bisschen holzige Erdigkeit auch, wo nochmal so ein bisschen das Grunddestillat und so ein bisschen das Fass rauskommt. Aber das ist auch nur so, wenn die Süße weg ist, kommt hinten am Gaumen nochmal eine gewisse holzige Bitterkeit. Aber die ist dann auch flupp einfach wieder weg.
Ja, und ich habe da so ein bisschen so einen Wein, der da ausklingt. Mhm, ne? Also wenn du könntest auch gerade vor einer Minute einen Schluck Wein getrunken haben und der Rest, der jetzt noch hinten klebt, das ist so der Abgang mit von diesem Writer's Tears Eiswein-Finish.
Ja. Kann man Tannine sagen?
Ich weiß nicht.
Oder wäre das jetzt zu viel?
Ich glaube, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ich verbinde das eher mit so einem etwas säurebetonten Wein. Ganz, ganz leichte Bitterstoffe, die sich dann entwickeln.
Ja, ja.
Da kommt eher ein säurebetonter Weißwein.
Ja, für mich. Ja, genau, weiß. Auf jeden Fall weiß.
Der schmeckt gut. Aufgrund seiner gut eingebundenen Süße und diesem verrückten, also wirklich ein heller Wein. Doch, das schwingt auch schon. Das ist diese Weintraube. Es kommt immer früher jetzt die Bitterkeit durch, die Bitterstoffe. Wirklich ein schöner Weißweingeschmack. Das ist mir in meiner persönlichen Bewertung auch schon mehr wert, wenn ich das jetzt wie gerade mal mache.
Ja.
Der kostet, und ich sagte ja gerade, du kriegst den noch so um die 65 Euro, wenn du ihn kaufst. Das geht hier aber, das ist mir hier schon ein bisschen plausibler, weil das ist ein super seltenes Finish. Es schmeckt wirklich gut. Das kann man schon eher mal machen, weil es wirklich besonders ist und zwar weil es echt gut schmeckt. Also
und
ich würde den auch lieber für 50 bis 55 kaufen, aber dass den jetzt nicht für 35 oder 40 kriegst, das ist mir schon plausibel, das ist okay so.
Ja.
Ich glaube, ich würde den auch für 63 Euro kaufen, weil das ist echt ein besonderes Stück. Der schmeckt gut. Man darf jetzt auch hier keine Explosion erwarten, weil dafür ist einfach das dreifach destillierte Grundprodukt einfach nicht ausgelegt, glaube ich. Als dass da große, komplexe Explosionen hervorgerufen werden.
Ja.
Aber mit diesem Finish ist es eine feine Sache. Und der Unterschied zu vorher, zu dem Masala Cask, der ist schon groß.
Ist er.
Positiverweise.
Ist er. Also wenn ihr überlegt, euch den anzuschaffen, schaut euch bitte um, weil dann gibt es auch gerne mal für 80, 85 Euro in den Shops, je nachdem, wo man schaut. Aber wenn man da lang genug sucht und schaut, das lohnt sich definitiv. Also ich finde, der ist wirklich sehr schön geradlinig. Man trinkt das, was man erwartet. Man denkt an Eiswein, was süßig, spritziges, und man kriegt das auch im Glase. Finde ich wirklich, wirklich cool. Auch da war es so, dass ich vielleicht beim ersten Mal ein bisschen zu hohe Erwartungen hatte, ein bisschen enttäuscht war, als ich es zum ersten Mal gekostet habe. Aber das ist schon ein wirklich feiner Whisky.
Das ist so, den hätte man blind tasten müssen, glaube ich.
Boah,
den hätte man blind tasten müssen, weil dann wäre man eben nicht damit, mit diesem einmaligen Charakter, dieses Eiswein-Finish muss mich jetzt vom Hocker hauen.
Mhm.
Wie gesagt, das ist gar nicht mal das Finish, das ist geil, weil du hast einen richtig coolen Weißwein-Charakter gepaart mit der Süße. Was willst du mehr von einem Eiswein-Finish?
Mhm.
Aber das Grunddestillat ist halt, glaube ich, einfach nicht für diese Komplexität und große Geschmacksexplosion gemacht.
Ja.
Dafür ist das einfach zu weich und zu mild.
Mhm, richtig. Ich meine, es ist ja auch irgendwo logisch. Weißt du, wenn du es dreimal brennst, wenn du die Low Wines und High Fains rausschneidest, dann bleibt ja nur noch sehr konzentriert hoher, reiner Alkohol. Wenn du es eben nur zweimal brennst und da auch durchaus dann die so viel zitierten Fuselstoffe mit drin sind, die tun ja auch was mit dem Fass,
mhm,
mit dem Destillat.
Mhm.
Und da passiert eben mehr. Denk mal an Lagavulin. Ist ja eigentlich ein relativ schmutziges Destillat, wenn du so willst. Aber trotzdem ist es geil. Aber nicht im Ansatz zu vergleichen mit einem Writer's Tears.
Mhm. Ja, absolut. Absolut. Das kann man nicht anders sagen.
Spannend, spannend.
Ich weiß jetzt nicht, ob der in Cask Strength noch ein bisschen was irgendwie gemacht hätte, wenn er gesagt hast, komm, wir geben dem mal irgendwie 54% oder so, ob das vielleicht noch ein bisschen Action reingebracht hätte. Aber dafür fehlen mir jetzt so ein bisschen die Noten. Ne? Man weiß es nicht.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Und ich habe mir die Frage auch gestellt. Und ich habe mir gleichzeitig auch die Frage gestellt, was gibt es eigentlich von Writer's Tears in Fassstärke? Und es gibt verdammt wenig von Writer's Tears in Fassstärke. Es gibt, wo auch wirklich meine Ohren geschlackert haben, einen Mizunara Cask.
Mm.
Oh, das heißt, sie haben schön eine Japanese Edition in Fassstärke, 55%, ist auch tatsächlich bezahlbar, kostet auch in Anführungszeichen nur 75 Euro. Also der würde mich auch echt reizen. Tja, ich würde sagen, Writer's Tears Folge 4 wird gerade geschrieben.
Mm.
Und dann gibt es natürlich den Klassiker, also das ganz normale Writer's Tears Destillat in Cask Strength, aber der kostet halt auch mal schlanke 120 Tacken.
Ja gut, und da kannst du dir, das musst du dir dann echt überlegen, weil da gibt es nun auch wirklich echt unglaubliche Cask Strength für. Wenn du sagst, ich gebe 120 Euro aus,
ja.
Da habe ich auch einiges zu Hause stehen, wo ich sage, das ziehe ich für einen Huni vor eigentlich.
Mhm.
Aber gut, man kann sich, da müsste man sich mal überraschen lassen. Das müsste man mal probieren, bevor man es jetzt vorab verteufelt.
Ja, hast du
recht.
Das ist
schon richtig so. Nein, also feines Zeug, beides schmeckt. Über die Reihenfolge brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht.
Das ist simpel heute, ne?
Ja, das ist, also der Eiswein ist echt auch für den Preis um die 60 Euro eine lohnende Investition. Das kann man mal machen. Man hat ein ganz, ganz seltenes Stück, das es so oft nicht gibt. Der Writer's Tears Masala Cask ist, glaube ich, für einen Masala jetzt, wenn man ihn günstig bekommt, nicht überschwänglich teuer. Aber ich glaube, es gibt bessere Masala Casks als dieses Copperpot Destillat.
Ja, definitiv. Es ist halt ein super klangvoller Name. Dann noch das Weinanbaugebiet auf Sizilien. Da erwartet man schon richtig, richtig, richtig fett. Und dafür hat es eben nur schön geliefert, aber nicht überwältigend geliefert.
Ja, also ist gut. Solide, aber der letzte Happen fehlt mir noch.
Einem Schraubverschluss hätte ich ihm trotzdem nicht gegeben. Ich finde, da ist er würdiger.
Ja, ja, genau.
Der hätte schon ploppen können.
Kratzt ein bisschen an der Ehre dann.
Ja.
Das ist ärgerlich.
Ich würde gerne noch ein letztes Mal auf die Träne der Schriftsteller eingehen. Genau, du hast sie quasi an deinem Zeigefinger gerade, diese schöne Träne.
Mhm.
Die Writer's Tears, wie gesagt, wurden ja von der Namensfindung her so benannt, weil im großen goldenen Zeitalter des irischen Whiskys auch die irischen Schriftsteller auf der ganzen Welt berühmt waren. Bram Stoker, wen hatten wir da noch? Ich bin schlecht in Literatur. Ich hatte einen Deutschleistungskurs, aber ich bin richtig schlecht in Literatur. Wie hießen denn
Bram
die
Stoker
großen?
Auch.
Ja. Naja, egal. Ja. Ihr könnt es nachlesen. Auf jeden Fall gibt es einen weiteren dieser berühmten Schriftsteller, der eine Träne vergossen hat beim Trinken des Whiskys, nämlich James Joyce. Und der hat sein Werk Ulysses vor gut 100 Jahren geschrieben. Und zu diesem Anlass wurde ein dritter uns noch unbekannter Writer's Tears auf den Markt geworfen. Eine Bourbon-Vollreifung, Heavily Charred Oak, also schön ausgekohlte Fässer. Und der ist mit 55 Euro auch gut erschwinglich. Also wenn ihr mal einen Writer's Tears Ulysses, auch eine ganz andere Farbe als die anderen, wenn ihr den mal seht, würde mich tatsächlich auch interessieren, wie der so schmeckt. Kein Finish, wirklich nur Ex-Bourbon, schön ausgekohlte Fässer. Klingt auch spannend.
Muss auch nicht schlecht sein. Das hat man so bei diesen ganzen Finishes, die auf den Markt geschmissen werden, ne, vergisst man immer die normale Bourbonfassreifung.
Mhm.
Wenn der wirklich mal 12 Jahre, 15 Jahre Bourbonfass gereift ist, ist auch oft richtig guter Whisky. Aber dadurch, dass alles noch irgendwo in zweites Fass kommt, und ja, das ist damals mit den Sherryfässern die ursprüngliche Art der Reifung gewesen. Ne? Also das ist ja gar kein neumodisches Produkt, was durch irgendeine Mode gekommen ist. Das ist ja wirklich sehr ursprünglich mit der Sherryfassreifung gerade. Man kann sich das ja hier bei Sherry Shore Folge und Co. wunderbar reinziehen, was das damit auf sich hat. Aber einfach nur diese in Anführungszeichen simple und oft als simpel verschriene Reifung rein in Bourbon Casks ist oft verkannt. Je nachdem, was man da nimmt, kommt da unheimlich viel geile Note mit. Oder auch so Virgin Oaks.
Oh ja, herrlich.
Die haben mich schon richtig oft verarscht. Da habe ich die wildesten Finishes hinter vermutet vom Geschmack. Haben mich in eine komplett andere Richtung geführt und war auch ein Blind Tasting. Und danach erfahre ich, so ein Virgin Oak. Das ist einfach nur ein Fass, wo vorher noch nichts drin war. Das bringt nur dies, das ist dann nur Holz. Das ist nur Holz und klimatischer Einfluss. Und das bringt so krasse Geschichten in diesen Whisky rein, dass du echt denkst, das ist irgendein ein süßer Wein oder irgendwas anderes verrücktes Süßes. Und nee, das ist einfach nur frisches Holz. Also da vertut man sich, das kann eine ganze, ganze Menge, da braucht es auch nicht unbedingt. Wenn das Grunddestillat gut ist, die Lagerung gut ist und die Fässer gut sind, da reicht Bourbon oder Virgin Oak, um fantastisch wilde Dinge zu tun.
Hast du vollkommen recht. Ja, dann würde ich sagen, gönnen wir uns doch als Post-Production-Whisky noch einen Eiswein.
Da sage ich nicht nein.
Zum oder Eiswein. Nochmal den Tequila-Cask von Writer's Tears. Unser bisheriges Highlight.
Folge 17. Folge 17. Es wartet auch noch ein Tequila-Cask, das noch zu ist, ne?
Oh, das stimmt, ja.
Es ist auch super unterschiedlich. Also bevor wir das beschließen, muss man auch nochmal, also das muss ich kurz erwähnen, bin ich vom Hocker gefallen. Wir haben die Storys schon erzählt. Tequila-Cask kann man sich anhören in Folge 17. Mhm. Wie uns das umgefähigt hat. Wenn ich dran zurückdenke, dann falle ich fast schon wieder vom Hocker. Genauso hat es mich ja umgehauen, als ich den Grund Tequila getrunken habe und dachte mir, oh mein Gott. Das ist ja mein zweitliebstes Destillat jetzt nach Whisky, als ich diesen Tequila getrunken habe.
Ja.
Und dann habe ich noch einen Tequila-Cask getrunken und ich weiß leider gerade nicht mehr, welcher das war.
Briganzia,
danke. Und der hatte auch diese geile himbeerfruchtige Note. Das war so ganz verrückt, Erdbeer-Himbeer. Und der hatte die auch.
Ja.
War richtig gut. Kann man sich auch anhören.
Definitiv.
Briganzia-Folge. Und dann haben wir den, oder ich habe, ich weiß nicht, ob du den auch probiert hast, ich habe den Diensten Tequila Cask Finish probiert.
Ja, habe ich auch.
Der war ganz anders.
Ja.
Der war ganz anders. Der bringt nicht diese fruchtige Beerensüße mit, sondern eher was Scharfes. So wie ich mir vorher einen Tequila Finish auch vorgestellt hätte. So ist der Diensten. Und die anderen beiden haben aber das komplette Gegenteil bewiesen. Und das ist ein total krasser Unterschied, finde ich, wo ich nicht weiß, wo er herkommt, ob die einen ganz anderen Tequila verwendet haben oder ob die irgendwas anderes anders gemacht haben, weil die Grunddestillate sind ja alle super.
Das stimmt.
Das Brigantia Grunddestillat ist klasse, das Writer's Tears Destillat ist klasse und auch das
Diensten
ist klasse. Aber der war so anders von der Reifung, der war eher scharf. Scharf und wenig fruchtig.
Ja.
Das ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Also da gibt es auch echt, da können Welten zwischenliegen, habe ich dann gelernt.
Das stimmt
so, wirklich. Bei mir ist die aktuelle, es ist noch die aktuelle Distillery Exclusive von Teeling. Die hat einen Tequila Cask Finish und die ist noch zu.
Ach, ich wollte gerade sagen, die kenne ich gar nicht. Geil.
Die habe ich mir bestellt, weil ich ja schon von der vorhergehenden, die ich mitgebracht habe aus Irland, von der vorhergehenden Distillery Exclusive, einem Chestnut Cask, fand, boah, der schmeckt auch sowas von geil. Oder dachte ich mir, wenn die jetzt nach dieser geilen Chestnut-Abfüllung das Neue im Tequila-Cask rausbringen, wenn das nur halb so gut ist. Er ist noch ungeöffnet, aber muss ich ja immer so ein bisschen so etappenweise was da halten, wo man sich drauf freut. Da habe ich noch so drei Hände voll, wo ich mir denke, geil, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir die irgendwann aufmachen.
Ja.
So eins nach dem anderen.
Richtig.
Nach der Messe noch mal ein paar mehr.
Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt unsere Teeling-Nachzügler in einer Folge überhaupt bearbeiten können. Das ist abartig, was da inzwischen in den Regalen gelandet ist.
Hm, vielleicht machen wir noch so eine Extremfolge. Da ist ja noch was in Planung.
Das stimmt.
Das müssen wir demnächst mal angehen. So eine richtig, richtig perverse Folge wird das.
Jo.
Das wird gut. So, es gibt so eine Joko und Klaas-Folge, wo die total betrunken sind. Das könnte ähnlich werden.
Oh mein Gott. Ich freue mich jetzt schon.
Ich auch. Das wird ganz, ganz Banane. Ja.
Aber jetzt wünschen wir euch erstmal ein schönes Osterfest. Genießt die Tage mit euren Familien, geht Eier suchen und wir suchen jetzt das nächste auch Destillat. Eier. Auch Eier und das nächste Destillat, was den Weg in unsere Drums findet.
Gesegnetes Osterfest. Macht es gut, esst Fisch und geht nicht tanzen.
Yes, yes, yes.
Wir hören uns das nächste Mal.
Tschüss.
Bis dahin, tschüss.